Gedanken zu sehen, was ihr jetzt nach diesem Lied gerade so denkt. Gerade mein spontaner Gedanke ist, wie verwünschen ich jetzt die Kurve von diesem krassen Lied zu dieser Predigt? Während dem Lied habe ich mir überlegt, ist Gott wirklich der, der mir den Weg führt, den ich gehe? Und ist der Weg auch so kraftvoll wie das Schlagzeugspielen von Francisco? Oder bin ich vielleicht unsicher? Weiss ich vielleicht sogar, dass ich mehr auf meinem Weg gehe, als auf dem, wo Gott mir führt? Glaube ich daran, dass Gott in diesem Jahr mit mir Geschichte schreiben kann, die einen Einfluss hat auf mein Umfeld, auf meine Mitmenschen? Wir haben diesem heutigen Morgen den Titel gegeben, gemeinsam unterwegs. Wir stehen als Kirche vor einem spannenden Jahr. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein und vorwärts gehen. Das klingt so wahnsinnig gut und schön. Gemeinsam unterwegs sein hat wahnsinnig viel Potenzial. Aber, leider muss ich das aber erwähnen, es hat genau gleich viel Gefahren und Herausforderungen. Denn wir haben oft unglaublich unterschiedliche Meinungen. Im Moment läuft ja eine Umfrage über Gottesdienst und ich denke das immer wieder, wenn ich so Sachen sehe. Wie die Meinungen manchmal total unterschiedlich sein können. Die einen finden, es ist einfach im Kino viel zu dunkel. Andere finden, kann man die Saulichter nicht mal ausschalten, das blendet immer so, es sollte dunkler sein. Die einen finden, Musik ist einfach viel zu leise, ich möchte etwas spüren, etwas hören. Die anderen finden, sind wir eigentlich an einem Rockkonzert hier in Kirchen drin. Die Meinungen sind unglaublich unterschiedlich, aber nicht nur die Meinungen, auch die Bedürfnisse. Die einen finden, könnten wir nicht noch eine Viertelstunde länger Worship machen, ich brauche das. Andere finden, ich wünschte mir so richtig bibelfundierte Predigten, ohne auf die Uhr zu schauen. Bedürfnisse sind unglaublich vielfältig. Und alle möchten ihre Bedürfnisse gestillt bekommen. Ihr merkt, gemeinsam unterwegs hat ein riesen Potenzial, aber auch riesen Herausforderungen. Ich finde es darum genial, wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es dort Leute, die kennen diese Herausforderungen ganz genau. Der Paulus zum Beispiel, der kennt Herausforderungen unglaublich gut. Er hat so viele Gemeinden gegründet, er hat so viele Gemeinden betreut und er hat genau das erlebt, was ich jetzt aufgezählt habe. Sein Tipp ist ein einziger banaler Satz. Wenn wir diesen Satz beherzigen, dann kommt alles gut. Egal wie unterschiedlich wir sind. Der Satz heisst jetzt aber nicht, folgt immer ganz genau der Leitung und macht genau das, was die sagen. Der Satz heisst auch nicht, seid alle immer einer Meinung, dann kommt es gut. Der Satz heisst auch nicht, wenn ihr mehr die Bibel lesen und beten oder jedes Mal in Gottesdienst kommt, dann kommt es gut. Sondern der Satz ist total einfach und trotzdem eine riesengroße Herausforderung. Der Satz steht in 1. Korinther 16, 14 und heisst, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Egal wie unterschiedlich ihr seid, egal was für Bedürfnisse das ihr habt, alles, was ihr tut, sollt ihr in Liebe tun. Vielleicht könnte man es noch weiterführen. Alles, was du dir wünschst, sollst du dir in Liebe wünschen. Alle deine Bedürfnisse, deine Meinungen, sollst du in Liebe kundtun. Und die Bedeutung von diesem Satz ein bisschen besser können zu verstehen, wollen wir ein bisschen genauer hinschauen, woher ist er denn geschrieben worden? In welche Situation hinein? Weiter wollen wir anschauen, was er mit dem Tun und mit dieser Liebe genau auf sich hat. Ihr merkt, es wird ein bisschen herausfordernder Morgen heute. Aber wenn wir uns dem öffnen, glaube ich, dass das ein Start ist zu etwas ganz Besonderem. Der Brief von Paulus ist an Korinther geschrieben worden. Das ist eine christliche Gemeinde in der Stadt Korinth. Es wird angenommen, dass das so ungefähr ums Jahr 55 nach Christus war. Zu dieser Zeit war Korinth eine wohlhabende Handelsstadt im antiken Griechenland. Ich habe versucht, ihnen ein Bild herauszusuchen, das dem ein bisschen gerecht wird. Das sind so die Überbleibsel von dieser Stadt Korinth, die man heute noch anschauen kann. Sie hat natürlich ganz anders ausgesehen. Es war eine wohlhabende Handelsstadt. Sie war bekannt für ihre Vielfalt an Kultur, an Menschen und an total unterschiedlichen Ideen. Die christliche Gemeinde in Korinth war darum auch eine sehr vielseitige Gemeinde. Aber sie hat gelitten unter verschiedenen Problemen, Spannungen und Herausforderungen. Das hat sich gezeigt, zum Beispiel in Uneinigkeit, in Meinungsverschiedenheiten, in moralischen Verfehlungen, Missverständnis über geistliche Gaben, bis hin zu Spaltungen innerhalb der Gemeinde und einer gewissen Abkehr von der Lehre von Paulus, die er ursprünglich dieser Gemeinde verkündet hatte. Die kulturelle Vielfalt dieser Stadt war also auch in dieser Gemeinde total spürbar. Unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Bedürfnisse. Ist also nichts Neues, sondern schon in der ersten Gemeinde ein Problem. Die Vielfalt hat dazu geführt, dass die Gemeindemitglieder verschiedene Weltanschauungen und Lebensstile mit in die Kirche hineingebracht haben. Und das hat zu Konflikten und moralischen Herausforderungen innerhalb dieser Gemeinde geführt. Und jetzt kommt der Paulus und sieht das. Und sein Ziel ist es, die Einheit wieder zu fördern in dieser Kirche. Darum betont er die Bedeutung von Einheit und Liebe und Zusammenhalt unter den Gläubigen in seinem Brief an die Korinther immer wieder ganz stark. Der Vers aus 1. Korinther 16, 14 fasst eigentlich sein ganzes Anliegen in einem Satz zusammen. Und vielleicht könnte man sagen, wenn die Gemeinde diesen Satz beherzigt und umsetzt, dann haben sie das wichtigste Begriff und dann kommt es gut. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Der Paulus will, dass die Gemeinde in Korinth die Liebe als Grundlage für ihre Beziehungen nehmen soll. In allem, was die Menschen tun, sollen sie sich von dieser Liebe leiten. Denn so funktioniert es miteinander und das Miteinander unterwegs am besten. Der Brief kann natürlich nicht alle Probleme lösen. Oder zumindest nicht auf einmal. Es ist aber ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ein Schritt, um Korrektur anzunehmen und Ermahnung. Aber auch Ermutigung. Die Umsetzung und Veränderung innerhalb der Gemeinde erfordert wahrscheinlich einen langen Prozess. Aber die Leute haben sich auf diesen Prozess eingelassen. Sie haben sich auf die Ermahnung und Korrektur von Paulus eingelassen und sie haben sich entschieden, so miteinander unterwegs zu sein. Der Tom wird jetzt die Predigt weiterführen und er wird uns mit reinnehmen, was das heisst, gemeinsam in Bewegung zu sein.
Tönt ein bisschen nach der FG Kloten, ne? Die Gemeinde in Korinth. Ich habe irgendwie, wo du das jetzt gerade beschrieben hast, so denken, kennen wir ja alle auch die Probleme, oder? Die Sorge. Es ist völlig aktuell, jetzt auch wieder in dem 21. Jahrhundert. Wir haben gesungen, Jesus, wenn du die Welt auf den Kopf stellst, ja, da ist er völlig dran. Und wir mit drin, oder? Und dort in dem Korinth, denke ich, die Leute haben das genau auch so gesehen. Und Paulus sagt ihnen, hey, alles, was ihr tut, tut in Liebe. Und ich werde mit euch jetzt den ersten Teil von diesem Vers mit euch anschauen. Der Vers fängt an mit dem Teil, alles, was ihr tut. Und ich habe mir den Gedanken gemacht, ja, was heisst denn das? Es gibt ja Momente, wo ich nichts tue. Was heisst denn alles? Was heisst denn tun? Und dann ist mir so ein Sinn gekommen, ja, nichts tun. Hast du das schon mal probiert? Nichts zu tun. Und zwar wirklich nichts zu tun. Hersitzen und nichts. Ich kann es nicht. Was passiert bei mir? Meine Gedanken fangen abschweifen. Ich fange an daran zu denken, was ich für Rechnungen noch zahlen muss, dass mein Auto noch zur MFK müsste und dass ich irgendwie noch für irgendetwas vorbereiten muss. Wir müssen noch posten. Meine Gedanken kommen sofort in Gang. Egal, was ich mache, ich bin in Bewegung. Gedanken sind immer in Bewegung. Wenn ich sie nicht steuere, dann passiert es, dass sie einfach selber ihren Weg suchen. Sie werden selbstständig und schweifen ab. Es ist eben vergleichbar mit einem Segelboot. Ein Segelboot, das braucht Bewegung. Die von euch, die das schon mal in einem Film oder so gesehen haben oder sogar auf einem schon drauf gewesen sind, wissen es. Es braucht Bewegung gegenüber der Strömung, damit es steuerbar bleibt. Wenn es Wind hat, dann hat es die Bewegung. Und dann hat man auch die Kontrolle über das Schiff. Wenn ich jetzt entscheide, das Boot anzuhalten auf freiem Meer, dann ist es einfach den Strömungen von dem Meer ausgeliefert. Genau wie unsere Gedanken auch. Es wird in irgendeine Richtung getrieben. Im schlimmsten Fall wird es gegen irgendwelche Klippen steuern an der Küste, wo es dann auf den Grund läuft und kaputt geht. Das Segelboot ist also immer an etwas dran, immer etwas am Machen. Sei es aktiv, weil man es steuert, oder passiv, weil man es einfach der Strömung überlässt. Nichts tun, wirklich, wirklich nichts tun, geht nicht. Oder andersrum gesagt, wir sind immer dran. Und da stellt sich mir die Frage, wohin segelt mein oder wo segelt dein Lebensschiff her? Lässt du es treiben oder segelst du mit dem Wind? Und wenn du jetzt sagst, nein, ich bin einer, der mein Leben in Kontrolle hat, ich segle mit dem Wind, dann frage ich dich ja, woher? Gehst du einfach mit dem besten Wind oder hast du ein Ziel? Ein Leuchtturm, wo du darauf herzufährst? Eben, wenn ihr schon mal gewesen seid, segeln, für mich ist das ein Hobby, das ich vor ein paar Jahren angefangen habe, dann wisst ihr vielleicht oder habt es schon mal gehört, es gibt verschiedene Winde. Es gibt zum Beispiel den Rückenwind. Das ist so ein ruhiger Achterwind. Der kommt von hinten. Das Segelboot macht die beste Fahrt. Es ist gemütlich, du spürst den Wind nicht. Du gehst am meisten mit der Strömung. Richtig eine gemütliche Fahrt. Und du machst ganz viel Strecke gut in dieser Zeit. Das ist so wie mein Leben, so, wenn es bequem läuft. Alles läuft gut, ich gönne mir, was ich brauche, es gibt keine Herausforderungen, es läuft einfach, so cool. Und dann gibt es aber auch den Seitenwind. Und beim Seitenwind ist es schon mal ein bisschen anders. Meistens dann jetzt nicht die grossen Boote, aber so ein kleines, so eine Yacht, 15 Meter, oder die tut sich dann an verneigen. Und je nachdem, wenn der Seitenwind stärker ist, ganz fest. Und du merkst die Kraft von diesem Wind in diesen Segeln und du merkst, wie das Fahrt macht. Und wie der Wind schon anfängt zu kommen. Und das ist meistens so, für mich jetzt zumindest, die sportlichste Moment. Das, was so ein bisschen am erfüllendsten ist. Wenn ich merke, wie das Boot so vorfährt und wie das so muss halten, dass es so richtig nochmal kommt. Ganz eine geniale Situation. Wie in einem anspruchsvollen Leben. Die nächste Herausforderung, die kommt. Meistern, schauen, dass es nicht zu viel wird. Es gibt ja auch den Ausdruck, hart am Wind segeln. Oder? Hey, jetzt bist du, glaube ich, hart am Wind, wenn ihr das auch schon mal gehört habt. Und dann gibt es noch den anderen Wind, der dritte, das ist der Gegenwind. Und der Gegenwind, das ist der ungemütlichste Wind. Der kommt von vorne. Du kannst nicht gegen den Wind ankämpfen, du kannst nicht direkt auf dein Ziel zu. Du musst zickzack fahren. Meistens schlägt das Boot dann stark auf die Wellen auf. Das Wasser kommt über den Bug, über, du wirst nass. Es ist kalt, der Wind bloß am stärksten. So wie wenn es im Leben in einer Situation ist, wenn du im Bedrängnis bist. Wenn Herausforderungen da sind, wo du findest, das ist zu gross für mich. Gehst du einfach in deinem Lebensboot mit dem Wind, der dir passt? Oder hast du ein Ziel, einen Leuchtturm, wo du darauf herfährst? Wenn ich schaue, was Jesus Christus dazu meint, dann finde ich so einen Leuchtturm in seiner Bergpredigt. Im Bericht von seinem Jünger Matthäus erzählt er, oder hat er zusammengefasst die Predigten von Jesus. Und dort, in dieser Bergpredigt, sagt Jesus zum Schluss, wo er quasi so, ein so seine Agenda, sage ich jetzt einmal, den Leuten mitteilt hat, zum Schluss sagt er, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch auch das alles zufallen. Jesus weist uns an, alles, was ich tue, soll seinem Willen für die Welt und für seine Gerechtigkeit dienen. Er gibt uns ein Leuchtturm vor, ein Ziel, wo wir hersegeln können. Und was ich cool finde, bei diesem Leuchtturm verspricht er uns aber auch, wenn wir auf dem Kurs bleiben, dann versorgt er unsere Bedürfnisse. Es ist nicht entweder oder, sondern es ist und. Trachtet zuerst nach dem Reich von Gott und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird dir alles zufallen. Wenn ich mein Lebensboot, wenn ich alles, was ich tue, nach dem Leuchtturm von Jesus Christus ausrichte, dann stelle ich mir als Kapitän von diesem Boot immer wieder die Frage, Jesus, wie kann ich dir heute dienen? Wenn alles, was wir tun, uns zu seinem Leuchtturm führen soll, dann werden wir aber auch alle Winde erleben. wechseln wir darum das Ziel, weil mal ein anderer Wind ist, als der, den wir optimal finden. Jesus Christus wird uns davor warnen. Aber wir Menschen sind ein bisschen eigensinnige gewesen. Das kennen wir vermutlich, oder? Und oft halten wir doch auch einfach an dem Wind fest. Menschen, die immer hart am Wind segeln, weil sie es brauchen, immer die nächste Herausforderung. Immer wieder der nächste Step, immer noch ein Projekt mehr drauf. Ich kenne das von mir selber sehr gut. Immer quasi in dieser Art wie festgefahren. Ausruhen kann ich dann, wenn ich pensioniert bin. Oder später, ist so ein typischer Spruch. Nicht? Aber es gibt auch Menschen, die immer im Gegenwind leben. Und ich rede jetzt nicht von denen, die von draussen die Anfindungen erleben oder einfach die Bedrängnis. Es gibt Menschen, die in dieser Haltung leben. Das Leben ist kein Ponyhof. Ich muss das Problem meistern. Wo ist das nächste Problem? Eine Phase der Ruhe kann nicht sein. Es kommt irgendwie schon als Problem vorne durch. Achtung, seid parat. Gegenwind. Immer Gegenwind erwarten. Oder die, die einfach immer im Rückenwind leben. Die sagen, ja, weißt du, es geht nicht mehr und so, Komfortzone nicht verloren, Schmerz vermeiden. Wie sieht das bei dir aus? Bist du bereit, alle Wind zuzulassen, damit du dein Ziel kannst erreichen? Und was heisst das für unsere Vision vom 2024, Effige Kloten? Ein wichtiger Teil für ein erfolgreiches Segeln ist die Mannschaft. Wenn man so zu fünften hoch oder sechsten hoch auf irgendwie so knapp 6-7 Quadratmeter zusammen ist, eine Woche lang auf Wasser, dann merkst du dann schon, wer dann mitmacht und wer sich einfach probiert zu verschlafen. Ein wichtiger Teil fürs Segeln ist die Mannschaft. Und ein wichtiger Teil von dem ist, dass bevor man losfährt, dass man mit der Mannschaft mal abmacht, zu welchem Leuchtturm fahren wir. Und wo ist das? Wie ist das bei dir? Wie ist es bei deinen engen Freunden, bei deiner Familie, bei deinen Partnern oder Partner? Haben wir über den Leuchtturm mal geredet? Sind das Leute, die deinen Leuchtturm unterstützen? Unterstützt du ihren Leuchtturm? Haben wir die Klarheit? Wir als Effige Kloten, wir wollen Teil von deiner Mannschaft sein. Das ist das, was wir 24 eigentlich auch wollen. Wir wollen dich bei Gegenwind ermutigen. Darum gibt es zum Beispiel das Gebet am Sonntagmorgen. Dass du herkommen kannst und sagen, hey, ich stand jetzt gerade in diesem Gegenwind. Dass wir dich ermutigen können, dass wir für dich beten können. Wir wollen dich beim Rückenwind unterstützen und uns gemeinsam mit dir freuen darüber, dass es der Ring läuft, dass es gut läuft. Und wir wollen einander unterstützen, dass wir auf dem Weg zu dem Leuchtturm von Jesus Christus auf dem Weg bleiben. Dass wir da nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen dich unterstützen. Und wir wollen auch, dass auf all dem Weg alles andere dir auch zufällt. Dass deine Bedürfnisse wahrgenommen werden und Platz haben. Für das brauchen wir einander im 2024. Und das ist auch der Grund, für was du die Kirche brauchst. Ich werde dich ermutigen, das zu überlegen. Willst du Teil von dieser Segelmannschaft sein? Oder vielleicht neu werden? Oder vielleicht bist du in einem der letzten Jahre mal von Bord gegangen und hast gesagt, du, ich brauche eine Pause. Willst du wieder einsteigen? Willst du die Mannschaft zu dieser Mannschaft machen, die dich unterstützt, die bei dir ist und mit dir auf den Weg geht? Ich werde dir zwei Gedanken mitgeben für den ersten Teil, alles, was du tust. Und zwar, welchem Leuchtturm dienst du? Welchem Leuchtturm dient alles, was du tust? Tu doch den Leuchtturm von Jesus prüfen. Er wird dich nicht enttäuschen. Und der zweite Gedanke ist, mit welcher Mannschaft bist du unterwegs? Wir als FEG wollen es anbieten, um mit dir unterwegs zu sein und deine Mannschaft zu sein. Und wir wollen jetzt mit dem Benni zusammen den zweiten Teil anschauen von diesem Vers. Jetzt haben wir gesehen, alles, was du tust. Und jetzt, alles, was du tust in Liebe. Benni, was heisst das?
Wir haben also gesehen, es ist nicht die Frage, ob wir etwas tun. Vielleicht ist die Frage, woher wir unterwegs sind. Aber wie sollen wir es denn tun? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. An einer anderen Stelle geht der Paulus sogar noch weiter und sagt, egal was du tust, egal wie geistlich das ist, was du tust, wenn du keine Liebe hast, ist alles für nichts. Es fängt also bei mir ganz persönlich an. Aber kann man das überhaupt? Alles aus Liebe tun? Der Paulus sagt nicht, versuche einfach mal vieles aus Liebe zu tun. Er sagt nicht, gib dir einfach ein bisschen mehr Mühe, deine Sachen aus Liebe zu tun. Sondern er sagt, alles, was du tust, soll in Liebe geschehen. Eine totale Überforderung. Ja, es ist eine Überforderung, wenn wir es aus uns heraus versuchen. Dann schaffen wir das wirklich nie. Doch Jesus verspricht uns, dass er uns helfen möchte, in diesem Lernprozess alles aus Liebe zu tun. Die Jünger von Petrus, der Jünger Petrus, das ist eine andere Person, nicht der Paulus, sondern der Petrus, hat Jesus versprochen, dass er alles für ihn wird tun. Er ist einer, der es gerne selber schafft. Er ist so ein Machertyp, ein Draufgänger, einer, der Vollgas gibt. Ein Kämpfer, der einen riesengroßen Durchhaltewillen hat. Und wenn man nur die Aussage von ihm würde sehen, dass er alles für Jesus tun würde, man würde es ihm sogar glauben. Er hat so eine riesengroße Leidenschaft. Aber auch der starke Petrus hat versagt. Und zwar so schlimm, dass er 3-mal Jesus verleugnet hat. Er hat 3-mal behauptet, nicht zu dem Jesus zu gehören. Ja, den sogar nicht einmal zu kennen. Was für eine Blamage. Ich bin überzeugt, Jesus wäre ganz sicher auch gestorben, wenn der Petrus das nicht gemacht hätte. Aber mit dem Nicht-Einhalten vom Versprechen, mit dem Lügen, hat der Petrus total versagt. Er hat sein grosses Versprechen, immer zu Jesus zu stehen, nicht eingehalten. Das Schützen von seinem eigenen Leben war ihm wichtiger in diesem Moment. Wichtiger als der Glaube an Jesus, für den er eigentlich alles wollte geben. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass wir uns alle mit dem Petrus identifizieren können. Dass wir alle immer wieder versagen. Sei es, dass auch wir vielleicht nicht die Wahrheit sagen. Dass auch wir irgendwo Versprechen nicht einhalten. Spannend ist jetzt die Reaktion von Jesus. Wo Jesus wieder auferstanden ist nach seiner Kreuzigung und Jesus begegnet ist, sagt er ihm nicht, ach Petrus, du bist so ein Versager. Er sagt ihm nicht, vertraust du mir so wenig, dass du nicht einmal zu mir stehen kannst. Er sagt ihm auch nicht, hey bitte streng dich das nächste Mal ein bisschen mehr an, das kann es nicht sein. Er sagt ihm auch nicht, sag von jetzt an immer die Wahrheit. Nein, Jesus sagt nichts von dem, sondern er stellt ihm eine einzige schlichte Frage. Er fragt den Petrus, liebst du mich? Die Liebe zu Jesus ist das Fundament, das es braucht, damit wir alles aus Liebe tun können. Es kommt also nicht darauf an, was du alles für ein Können drauf hast. Es kommt auch nicht darauf an, wie viel du in der Bibel lesest. Oder wie gut deine theologischen Verständnisse sind. Sondern es kommt darauf an, ob du Jesus wirklich lieb hast. Jesus fragt Petrus nicht nur einmal, sondern fragt ihn 3-mal. Er gibt sich nicht mit der ersten schnellen Antwort zufrieden. Er will es wirklich wissen, weil die Antwort darüber entscheidet, wie es mit dem Petrus weitergeht. Also, Jesus hat ja eigentlich schon gewusst, was der Petrus wird antworten. Es ist nicht darum gegangen, dass Jesus hat müssen wissen, sondern es ist viel mehr darum gegangen, dass der Petrus hat müssen wissen. Liebe ich Jesus wirklich? Nicht nur im Kopf, sondern auch in meinem Herz oder in meinen Händen und Füßen. Wenn unser Handeln von der Liebe zu Jesus prägt ist, dann wird das einen echten Unterschied machen in meinem Leben. Wir werden auch so weiter Fehler machen. Wir werden auch so weiter versagen. Das hat auch der Petrus immer wieder gemacht. Aber unser Handeln wird viel mehr aus Liebe geschehen. Nicht, weil wir es mit mehr Anstrengen herbringen, sondern weil die Liebe zu Jesus unser Leben zu unseren Mitmenschen prägt. Denn Jesus liebt alle Menschen um uns herum. Wie könnten wir also jemanden verachten, der von Jesus, der wir doch eigentlich lieben, geliebt wird? Was würdest du ganz persönlich antworten, wenn Jesus dich heute würde fragen, liebst du mich? Vielleicht würden wir sehr schnell antworten, ja, selbstverständlich, ich liebe dich. Wenn uns Jesus aber ein zweites Mal würde fragen, was würdest du denn denken? Würdest du denken, habe ich mich echt zu wenig deutlich ausgedrückt? Hat Jesus mich nicht verstanden? Warum fragt er mich schon wieder? Was würdest du denken, wenn er dich ein drittes Mal fragt? Also, ein zweites Mal dich nicht verstehen kann er doch fast nicht. Du hast dir vielleicht deutlicher gesagt. Was würdest du denken, wenn Jesus dich ein drittes Mal fragt, liebst du mich wirklich? Vielleicht würdest du dir anfangen, Gedanken machen, bin ich mir wirklich sicher darin, dass ich Jesus liebe? Ist es so? Oder ist es vielleicht mehr ein Wunschdenken von mir, dass ich möchte Jesus lieben, aber es irgendwie nicht so recht herbringen? Dann bist du auf einem guten Weg, wenn du dir solche Gedanken machst, alles, was du tust, aus Liebe zu tun. Weil du ein Anliegen hast, Jesus wirklich zu lieben. Jesus sagt, dass alles, was wir für andere nicht tun, das haben wir für ihn getan. Das soll uns noch mehr motivieren, alles aus Liebe zu tun, weil wir tun es für Jesus, den wir doch eigentlich lieben. Es braucht also beides. Es braucht unser Tun und es braucht unser Lieben. Und die beiden Sachen wollen wir ganz bewusst auch in diesem neuen Jahr umsetzen. Wir wollen aktiv sein, aber wir wollen es in Liebe tun. Du hast jetzt einen kurzen Moment Zeit, um dir zu überlegen, was das für dich ganz persönlich heisst. Vielleicht kannst du diesen Moment auch nutzen, um Jesus wieder einmal ganz bewusst zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Und egal, was auf dieser Welt um mich herum gerade abgeht, ich möchte an dieser Liebe zu dir festhalten. Und ich möchte, dass mein ganzes Leben von dieser Liebe geprägt ist. Nach diesem Moment von dieser Stille werden wir als Gemeindeleitung euch ein bisschen weitergeben, wo wir als Leitung möchten unterwegs sein und Liebe leben. Wir werden zuerst drei Clips hören von drei Leuten, die heute Morgen nicht auf der Bühne sein können oder das möglichst kreativ überbringen wollen. Und anschließend bitte die ganze Gemeindeleitung auf die Bühne zu kommen.